Vor der Predigt möchte ich noch einmal mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass wir das schon oft erlebt haben, dass dein Wort ein Licht auf unserem Weg war. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt, wenn wir dein Wort lesen, hören, dass wir Licht bekommen, wenn es sein kann, mindestens für den nächsten Schritt und vielleicht auch ganz weit in die Zukunft hinein. Danke, dass du das wirken kannst durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Gäste, am letzten Sonntag haben wir in der Predigt einen Blick in den Himmel bekommen. Jesus persönlich hat dem Apostel Johannes ja das letzte Buch der Bibel offenbart, als dieser verfolgt und auf der Insel Patmos verbannt war. Jens Kühne hat uns die Kapitel 7 und 14 der Offenbarung ausgelegt. Darin werden wir von Johannes vor den Thron Gottes mitgenommen. Und was er dort gesehen und gehört hat, hat schwerwiegende Folgen für alle Menschen. Sowohl für die, die sich zu Jesus bekennen und den lebendigen Gott fürchten, als auch für die, die Jesus und dem lebendigen Gott feindlich gegenübergestellt sind. Wer diese Predigt nicht hören konnte, dem lege ich es sehr ans Herz, sie nachzuhören. Wir leben in schweren Zeiten und es könnte sein, dass sie noch schwerer, noch schwieriger werden. Ihr findet diesen Blick in den Himmel auf der Internetseite unserer Gemeinde. Heute wollen wir durch Gottes Wort Zuversicht gewinnen, dass jeder tatsächlich in den Himmel kommt, der hier in seinem Leben Jesus als seinen Herrn bekennt und sich zum lebendigen Gott bekennt. Und dazu wollen wir drei Worte vom Kreuz betrachten. Und so lautet auch die Überschrift der heutigen Predigt. Als Zugang zu diesen drei Worten vom Kreuz soll uns ein kleines Gedicht helfen, das ich vor vielen Jahren einmal im Schaukasten der katholischen Pfarrkirche, Stadtpfarrkirche in Meran entdeckt habe. Das Kreuz auf der Wand, auf das ich schaue, das Kreuz auf der Stirn, auf das ich traue, das Kreuz auf der Schulter, das ich trage, verspricht mir den Himmel alle Tage. Drei Kreuze, drei Versprechen. Und für diese drei Versprechen wollen wir das Fundament in der Bibel suchen und anschauen und zu Herzen nehmen. Zeile 1. Das Kreuz auf der Wand, auf das ich schaue, verspricht mir den Himmel alle Tage. Zu diesen Kreuzen auf der Wand gehört das Kreuz hier hinter mir im Gottesdienstraum und auch das Kreuz vorne an der Kanzel. An einem Kreuz angenagelt ist Jesus gestorben, der Gottessohn in Menschengestalt, der nie gelogen und nie etwas Unrechtes getan hatte. Wer von euch kann mich einer Sünde überführen, hat Jesus einmal gefragt. Da wurde er von den Schriftgelehrten und Pharisäern angegriffen, nachdem er einen bösen Geist aus einem Menschen ausgetrieben hatte und wurde beschuldigt, er selber habe einen bösen Geist. Diese Frage wurde nie beantwortet und sie konnte auch nicht beantwortet werden. Denn viele im Volk, die Jesus zuhörten und zusahen und erlebt haben, wie er Menschen geholfen hat, die mussten zu Recht bekennen, er, Jesus, hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Stummen redend. Markus 7, Vers 37. Der Evangelist Johannes überliefert uns die drei letzten Worte Jesu. Sie sind wie ein Schlussstrich unter sein Leben. Es ist vollbracht. Und genau deshalb verspricht uns das Kreuz an der Wand den Himmel alle Tage. Schon lange vor seiner Kreuzigung kam einmal ein Pharisäer zu Jesus in der Nacht, heimlich, damit seine Pharisäerkollegen nicht mitbekommen, wie viel Vertrauen er schon zu Jesus gefasst hatte. Und er wollte wissen, wie man in den Himmel kommt, wie er in den Himmel kommt. Und Jesus erklärt es ihm und uns, Johannes 3, Vers 14 bis 16. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, ich, Jesus, erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Weil es um Verlorensein und um Rettung geht, knüpft Jesus bei einem Ereignis an, was der Nikodemus sehr gut aus seiner Bibel kennt, aus dem Alten Testament. Im 4. Mose 21 lesen wir, dass das Volk Gottes auf dem langen Weg in das von Gott verheißene Land unwillig wurde. Und sie redeten gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sagte der Herr zu Mose, mache eine Schlange aus Bronze und befestige sie oben an einer Stange und richte die Stange hoch auf. Jeder, der gebissen wird, soll sie ansehen. Dann bleibt er am Leben. Die Bitte des Volkes, dass Gott die Schlangen wegnimmt, wurde nicht erhört. Gott hat einen anderen Weg. Die Schlangen werden weiter beißen. Aber keiner stirbt mehr, wenn er seinen Blick auf die Bronzeschlange richtet. Denn wir lesen weiter. Mose machte eine Schlange aus Bronze und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ich wäre gern dabei gewesen und hätte zugehört, wie einer zu einem frisch gebissenen sagt, schau schnell auf die Schlange, damit du am Leben bleibst und nicht stirbst. Und der Gebissene vielleicht geantwortet hat, so ein Quatsch, wie kann ein Blick auf eine Schlange, auf eine Bronzeschlange das Schlangengift in mir neutralisieren? Oder wie vielleicht ein anderer gesagt hat, ich bin gebissen, bringt mich schnell raus aus dem Haus, damit ich die Schlange anschauen kann. Zu Gottes Bedingungen werden wir Menschen gerettet und nicht zu unseren Bedingungen. Die Menschen damals mussten Ja sagen und dann genau das tun, was Gott gesagt hat. Auf diesem Hintergrund hat Jesus dem Nikodemus Gottes Bedingungen erklärt, wie er in den Himmel kommt. Dass der Weg des Nikodemus und der Weg jedes Menschen in den Himmel nur über Jesus führt. In einem einzigen Satz erklärt Jesus dem Nikodemus und uns mit dem vielleicht bekanntesten Bibelvers aus dem Neuen Testament. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, in die Hände der Menschen gegeben hat, damit alle, die an ihn, an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist vollbracht, waren die letzten Worte Jesu am Kreuz. Und in diesem Augenblick hat der lebendige Gott die Tür zum Himmel geöffnet. Wer jetzt glaubt, dass Jesus die Verschuldung seines Lebens gegen Gott und gegen Menschen bezahlt hat, der jeden Tag dankbar neu die Vergebung annimmt für Dinge, die uns jeden Tag wieder, immer wieder passieren. Und wer Jesus den Herrn seines Lebens sein lässt und den lebendigen Gott als Vater gewinnt, diesem Menschen gilt das Versprechen, dass er ewiges Leben hat, dass er in den Himmel kommt. Und wenn dann unser Blick auf ein Kreuz an der Wand fällt, dann wird die erste Zeile des kleinen Gedichts für uns wahr: Das Kreuz auf der Wand, auf das ich schaue, verspricht mir den Himmel alle Tage. Zur zweiten Zeile des Gedichts. Das Kreuz auf der Stirn, auf das ich traue, verspricht mir den Himmel alle Tage. In Südtirol, wo das Gedicht zu lesen war, und auch in Bayern, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung der katholischen Kirche angehört, können viele Menschen mit dieser Gedichtzeile etwas verbinden. Das Kreuz auf der Stirn erinnert an das Aschekreuz, das am Aschermittwoch in katholischen Gottesdiensten Gläubigen auf die Stirn gezeichnet wird. Und ich glaube, dass wenn jemand das im Bewusstsein seiner Schuld und im Glauben an Jesu Versöhnungstat geschehen lässt, dem verspricht auch das Kreuz auf der Stirn, das Aschekreuz auf der Stirn, den Himmel alle Tage. Und das Kreuz auf der Stirn erinnert katholische Gläubige auch an das Sakrament der Krankensalbung, bei dem dem Empfänger meistens ein Kreuz mit Öl auf die Stirn gezeichnet wird. In unserer Gemeinde haben wir keine Sakramente, aber wir haben die biblische Begründung für ein Kreuz auf der Stirn, auf das auch wir trauen können und das uns den Himmel alle Tage verspricht. Hierzu lese ich uns den hierzu gehörenden Predigttext aus Jakobus 5, Kapitel 14, die folgenden. Da sagt uns Gottes Wort: Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens, genauer gesagt das gläubige Gebet, wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ich bin dankbar, dass in unserer Gemeinde diese besondere Form des Krankengebets praktiziert wird, wenn ein Kranker die Ältesten ruft und darum bittet. Wir haben 4 Älteste, Pastor Robin, Pastor Timon und die beiden Ältesten Harald und Sven. Wir können sie rufen oder zu ihnen gehen und um das Krankengebet nach Jakobus 5 bitten. Und wenn wir einen der Ältesten ansprechen, wird er mit den anderen über diesen Wunsch sprechen und einen Ort und eine Zeit finden, wo wir das empfangen können. Einer der Ältesten erklärt dem Kranken dann vor dem Gebet kurz den Ablauf. Zuerst beten die anwesenden Ältesten für den Kranken unter Handauflegung und dann salbt einer der Ältesten den Kranken, indem er mit Öl ein Kreuz auf die Stirn des Kranken zeichnet. Getreu dem biblischen Vorbild hat das Öl bei uns keine besonderen Eigenschaften oder Wirkkräfte. Und auch das Kreuz ist allein ein Symbol, ein Zeichen der Zugehörigkeit des gläubigen Kranken zum gekreuzigten und auferstandenen Herr Jesus. Und wichtig für uns ist auch, dass keiner der Ältesten dem Kranken ein Heilungsversprechen geben kann und geben wird. Denn Gott sagt uns in diesem Bibelwort nicht mehr, aber auch nicht weniger als dieses: Das gläubige Gebet wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Vor vielen Jahren war in unserer früheren Gemeinde die Frau eines Ältesten schwer krank. Sie hatte Krebs und es sah gar nicht gut aus. Sie bat die Ältesten der Gemeinde um das Krankengebet nach Jakobus 5. Und Gott hat sie aufgerichtet, aber nicht dadurch, dass sie geheilt wurde. Er hat sie dadurch aufgerichtet, dass ihre letzte Zeit im Krankenhaus ein Zeugnis für Jesus und für das Vertrauen auf Gott sein konnte. Durch die Art, wie sie auf dieser letzten schweren Wegstrecke ihres Lebens im Glauben an Jesus und an ihren Vater im Himmel unterwegs war, wurde sie ein Licht gegenüber allen, die mit ihr zu tun hatten. Und Gott hat sie auch dadurch aufgerichtet, dass sie ihre Ewigkeitshoffnung nicht verloren hat. Sie war getrost und getröstet von ihrem guten Hirten Jesus in diesem finsteren Tal des Lebensweges. Kranke werden auch dadurch aufgerichtet, dass Gott ihnen deutliche Besserung oder vollständige Heilung schenkt. Und von dem englischen Erweckungsprediger Spurgeon habe ich gelesen, dass er in seiner Gemeinde beobachtet hat, dass manche Kranke hinterher bei besserer Gesundheit waren als vor der Krankheit. Strich drunter: was hindert uns, dieses Angebot unseres barmherzigen Gottes anzunehmen? Ein paar Gedanken dazu. Uns bewusste Sünde kann ein Hinderungsgrund sein. Jakobus schreibt, der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Es ist gut und hilfreich, dass wir im ersten Teil des Gottesdienstes eine Zeit der Besinnung haben, die wir ja gerade miteinander erlebt haben, wo wir alles ablegen, alles loslassen können, was wir bis in den Gottesdienstraum noch mitgebracht haben, um Dinge in Ordnung zu bringen und dann mit freiem Herzen und freien Gedanken miteinander Gottesdienst zu feiern, Gott zu danken, zu loben, Gottes Wort zu hören und zu beten. Wenn uns im Predigttext gesagt wird, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet, dann verstehe ich das in diesem Zusammenhang als Aufforderung, auch vor dem Krankengebet Dinge in Ordnung zu bringen, soweit es möglich ist und soweit es an uns liegt. Und das muss nicht vor den Ältesten geschehen, aber es sollte geschehen. Hinderungsgrund kann auch sein, dass wir Demut brauchen, wenn wir die Ältesten um diesen Dienst bitten. Bevor ich mutig genug war, die Ältesten um das Krankengebet zu bitten, habe ich jedes Mal eine Art inneren Widerstand empfunden, der es mir schwer gemacht hat. Wir müssen unsere Hilflosigkeit zugeben. Vielleicht haben wir schon viel ärztliche Hilfe vergeblich bekommen. Vielleicht haben wir Glaubensgeschwister gebeten, für uns um Heilung zu beten und wir wurden nicht gesund. Das war nicht verkehrt, bitte nicht missverstehen. Und es bleibt ein Geheimnis, warum uns unser liebender Gott dieses zusätzlich zu allen anderen Gebeten das Ältestengebet gegeben hat, damit er uns aufrichten kann. Mein Wunsch an uns alle, lassen wir uns doch einfach in Gottes Arme fallen. Genauso einfach, wie die Israeliten nur auf die Bronzeschlange schauen konnten, brauchten, um weiterleben zu können. Einen weiteren Hinderungsgrund hat mir einmal eine Arbeitskollegin genannt. Sie konnte zwar arbeiten, aber sie hatte heftige Beschwerden, gesundheitliche. Davon hatte sie erzählt. Die haben sie jeden Tag geplagt. Weil ich wusste, dass sie katholischen Glaubens war, habe ich sie auf das Sakrament der Krankensalbung in ihrer Kirche hingewiesen. Und ich habe ihr erklärt, dass es dabei schon lange nicht mehr um die sogenannte letzte Ölung auf dem Sterbebett geht. Ihre Antwort zu meinem Vorschlag lautete, dazu bin ich nicht krank genug. Ich war erschüttert und traurig zugleich angesichts der tatsächlichen Beschwerden. Wenn wir unsicher sind, ob wir das Gebet der Ältesten bitten sollen, dann dürfen wir im Gebet mit Jesus darüber sprechen. Und wir dürfen auch mit Glaubensgeschwistern über diese Frage sprechen. Vielleicht schenkt Gott ihnen ein Wort von Gott, das uns hilft. Egal mit wie viel Zittern und Zagen oder mit wie viel Freude und Mut wir um diesen Dienst der Ältesten bitten, Gott hat versprochen, uns aufzurichten. Wir haben es schriftlich. Und er wird uns doch nicht den Platz im Himmel verweigern, den Jesus längst vorbereitet hat für die, die an ihn glauben. In Johannes 14, Vers 2 und 3 lesen wir, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. So steht auch die zweite Zeile des kleinen Gedichts auf festem biblischem Grund. Das Kreuz auf der Stirn, auf das ich traue, verspricht mir den Himmel alle Tage. Zur dritten Zeile des Gedichts. Das Kreuz auf der Schulter, das ich trage, verspricht mir den Himmel alle Tage. Diese Zeile geht direkt auf ein Wort von Jesus zurück in Lukas 9, 23 und 24. Da sprach er, Jesus, zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Auch Jesus hat sein Kreuz täglich auf sich genommen. Angefangen bei der ärmlichen Geburt in einem Stall in Bethlehem, über die Flucht vor Herodes und die vielen Anfeindungen, die Jesus in seinem Dienst an den Menschen bis zum letzten Atemzug am Kreuz auf Golgatha erlebt hat. Und damit, das alles, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer Jesus nachfolgt und bekennt, Jesus ist mein Herr, der bekommt ebenso wie Jesus den Gegenwind des Bösen zu spüren. Zu seinen Jüngern und auch zu uns hat Jesus einmal gesagt, Johannes 15, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie auch euer Wort halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Am Dienstagabend im Gebetskreis greifen wir regelmäßig Gebetsanliegen von Open Doors auf, diese Organisation, die sich weltweit um verfolgte Christen und ihre Angehörigen kümmert. Und wenn wir das tun, dann wird jedes Mal klar, für wie viele Menschen das tägliche Kreuztragen darin besteht, den Hass und die Bedrohung von Menschen um sie herum zu ertragen. Egal ob Familienmitglieder, ob Menschen an ihrem Ort oder gar Gefängnisaufseher in Lagern und Gefängnissen. Es gibt noch andere Lasten, die Christen als Kreuz tagtäglich auf sich zu nehmen haben. Der Apostel Petrus hat davon in seinem ersten Brief an die Jesusgläubigen in Kleinasien geschrieben. 1. Petrus 2, Vers 18. Da lesen wir: Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Unberechenbaren. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Kränkungen erträgt und Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist das Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, nicht drohte, als er litt, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. In aller Kürze einige aus diesen Punkten, aus dieser Sammlung, die auch uns betreffen, unseren persönlichen Kreuzweg. Leiden, weil wir das Gute tun. Jesu Worte und Gottes Gebote sagen jedem Jesus-Nachfolger reichlich, was gut und richtig ist, zu tun und zu leben in unserem Alltag. Und deshalb entdecken Jesus-Nachfolger zu Hause, am Arbeitsplatz, überall Situationen, in denen sie Gutes tun können und es dann oft auch tun. Immer bekommen wir es ja nicht hin. Und dafür werden sie von anderen oft beschämt und beschimpft. Ein weiteres Leiden, weil sich kein Betrug in unserem Mund findet, so wie sich bei Jesus kein Betrug in seinem Mund fand. Jesus hat nie gelogen. Wenn wir bibeltreu sein wollen, dann müssen wir die Wahrheit sagen, auch wenn es uns Nachteile bringen kann oder diese Nachteile schon absehbar sind. Und das bedeutet auch die ganze Wahrheit sagen. Der Volksmund sagt ja schon in einem Sprichwort, die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Schon das sollte uns davon abhalten, mit Halbwahrheiten zu hantieren. Umso mehr aber noch das Jesuswort aus Johannes 8, der Teufel ist ein Lügner und ein Vater und der Vater der Lüge. Wollen wir uns zum Werkzeug des Vaters der Lüge machen? Ein weiteres Leiden kann darin bestehen, dass wir wie Jesus darauf verzichten, zurückzuschimpfen, wenn wir beschimpft werden. Das kann eine ganz schwere Herausforderung sein, wenn wir in einem Umfeld leben, in dem wir ständig beschimpft werden. Lasst uns immer wieder reichlich in den Evangelien lesen, was Jesus alles zu hören bekam und wie er darauf reagierte. Achtung, wenn in den Beschimpfungen Unwahrheiten enthalten sind, dann dürfen wir die klarstellen, um der Wahrheit willen. Das hat Jesus auch getan. Achtet mal drauf, wenn ihr in den Evangelien liest. Aber sicher müssen wir öfter, als uns lieb ist, den Ton entschuldigen, mit dem wir dann die Wahrheit richtigstellen, mit dem wir reagiert haben. Und das müssen wir auch tun, müssen uns entschuldigen, egal welchen Ton der andere verwendet hat, der uns angegriffen hat. Leiden, ohne dem Verursacher zu drohen. Was hat Jesus nicht alles am Kreuz erlitten, ohne zu drohen? Letzte Woche stand ich in einer katholischen Kirche vor der gemalten Station 11 eines Kreuzweges. Und darauf trieben zwei römische Soldaten Jesus die Nägel, einer durch die Füße, der andere durch die Hände. Dass Jesus diesen Soldaten mit der Hölle gedroht hat, ist uns nicht überliefert. Aber das Gebet Jesu aus Lukas 23 kennen wir: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind ja meist überzeugt, dass Menschen, die uns Böses tun, sehr wohl wissen, was sie da tun. Aber selbst wenn das so ist, müssen wir um Jesu willen auf Drohungen verzichten. Und das gilt auch in Kirchen und Gemeinden, in denen manchmal Menschen sehr viel Böses antun. Ich las einmal von einem Gemeindeältesten, der in einer Sitzung schwer angegriffen worden war. Er hat sich regelrecht gekreuzigt erlebt. Und er hat später erzählt, was er gebetet hat. Herr, halt die Nägel fest. Ein letztes Beispiel, das wir nach Jesu Vorbild als Kreuz auf uns nehmen dürfen, das sind die Leiden, wenn wir dem lebendigen Gott die ganze Sache übergeben. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So lesen wir es auch für uns im Römer 12, Vers 19. Und es kann sein, dass wir, wenn wir Gott eine Sache übergeben haben, dass wir sie bis zu unserem Lebensende tragen müssen. Weil Gottes Timing, Gottes Stunde eine andere ist als unsere. Weil Gottes Zorn den Verursacher vielleicht erst trifft, wenn er selbst im Gericht vor Gott erscheinen muss. Und mancher Mensch, der einem anderen Menschen etwas Böses getan hat, hat erst am Grab dieses Menschen entdeckt, was er diesem Böses angetan hat. Strich drunter. Warum verspricht uns auch das Kreuz auf der Schulter, dass wir tragen den Himmel alle Tage? Antwort: Weil wir als Nachfolger Jesu in den Fußstapfen Jesu unterwegs sind. Und weil er uns entgegenkommt, um uns abzuholen. Wir haben ja das Jesuswort von den Wohnungen, die Jesus im Himmel für uns bereitet hat, bereiten will, schon gehört. Wo er damals zu den Jüngern und auch uns zu heute sagt: Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Wie wäre es, wenn Jesus wiederkommt, während wir noch leben, während wir noch unser Kreuz in seinen Fußstapfen tragen? Dann wäre das wie eine Versetzung eines Beamten oder Soldaten, die werden ja versetzt, an eine höhere Stelle, auf die dieser sich vielleicht schon lange gefreut hat und gewartet hat. Und wenn unsere Fußstapfen der Nachfolge am Rand unseres Grabes enden, dann haben wir Jesu Versprechen: Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, das er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Drei Worte vom Kreuz haben wir betrachtet. Ein ganz besonderes Kreuz ist auf dem folgenden Bild dargestellt. Es trägt die drei letzten Worte Jesu: Es ist vollbracht. Behaltet dieses Jesuswort auf eurem Weg in der Nachfolge als kürzestes Himmelsversprechen im Kopf und im Herzen. Auf dem kleinen Tisch neben der Garderobe könnt ihr nach dem Gottesdienst dieses Kreuz gern mitnehmen, und auf der Rückseite sind die Bibelstellen angeführt, die wir heute in der Predigt miteinander betrachtet haben. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Amen.